Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und der Mysterien der Frühzeit. Mein heutiger Gast, Schriftsteller und angehender Buchautor Ralf Ruppert, hat sich der Erforschung genau dieser Themen, der Mysterien der Frühzeit, verschrieben. Der engagierte junge Abenteurer legt uns dar, dass man nicht in die Ferne schweifen muss, um Spannendes und Mysteriöses zu entdecken. Denn manchmal liegt das Unerklärliche genau da, wo man es nicht erwartet. Genau vor unserer Haustür. Viel Spaß. Diese Folge wird gesponsert vom Ancient Mail Verlag. Ihr interessiert euch für rätselhafte Phänomene, für die Geschichte der Menschheit oder das Thema Archäologie? Dann seid ihr beim Ancient Mail Verlag an der richtigen Adresse. Ihr stolpert dort unter anderem über das Buch Mythos Wiedergänger. Was haben Zombies, Dracula und Frankenstein gemeinsam? Von Daniela Mattes und Roland Roth. Und schon alleine die Buchbeschreibung hat mich überzeugt, mir das Teil zu kaufen. Überall auf der Welt herrscht seit Jahrtausenden ein tief verwurzelter Aberglaube. Die Menschen unterschiedlichster Kulturen und Religionen fürchten sich vor den Wiedergängern, den Untoten, die aus den Gräbern zurückkehren, um die Lebenden zu holen, zu bestrafen oder auch zu quälen. Ihre Gestalt und ihre Beweggründe sind dabei sehr verschieden und auch ihre Absichten sowie die Methoden ihrer Bekämpfung oder Erlösung variieren stark. Ich bin gespannt auf dieses Buch und ich hoffe, ihr seid es auch. Und für wen das nichts ist, der guckt vielleicht mal in der Sparte Schnäppchen und Aktionen vorbei. Ihr findet dort Exemplare mit kleinen Fehlern sowie Bücher mit leichten Transportschäden zum vergünstigten Preis. Also schaut vorbei beim Ancient Mail Verlag unter ancientmail.de. Vielleicht fangen wir damit an, dass du einfach mal erzählst, wer du bist, dass du dich mal vorstellst und was du so tust.
Ja, genau. Also erstmal zu mir. Ich bin der Ralf Ruppert und erstmal danke, Daniel, dass ich jetzt hier heute da diesen Podcast mit dir machen darf. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen erstmal hier danke von mir. Ich beschäftige mich eigentlich schon seit einigen Jahren jetzt, ich glaube fast 10 Jahren oder so, befasse ich mich einfach mit Mysterien und Rätseln oder rätselhaften Sachen aus unserer Vergangenheit. Und genau, da möchte ich heute eben so ein bisschen auch drüber sprechen, über neue Forschungen, die ich jetzt so in dem letzten halben Jahr gemacht habe. Betrifft vor allem so meine Region vor der Haustür in Hessen. Das möchte ich heute Abend hier so ein bisschen präsentieren. Das sind, glaube ich, 3 Themen, wenn ich das richtig sehe, habe ich dir vorgeschlagen oder haben wir uns ausgesucht. Genau.
Sehr gut. Und wenn du sagst, du beschäftigst dich mit den Mysterien der Vergangenheit, das geht bei dir sogar sehr weit zurück, bis in die Steinzeit und noch weiter.
Noch weiter aktuell geht es sogar so weit bis zu 11,62 Millionen Jahren vor unserer Zeit. Das ist so ein ganz aktuelles Thema von mir, was jetzt heute nicht Bestandteil hiervon ist, aber das so darum geht es eigentlich. Aber Hauptthemen sind natürlich, ja, ich sage jetzt mal, die Themen, die wir heute besprechen, sind so in der Altsteinzeit und Jungsteinzeit einzukategorisieren, quasi so. Ich entführe euch heute quasi mal so in die Steinzeit von Hessen quasi. So kann man das, glaube ich, ganz nett formulieren.
Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, wie weit deine Forschungen zurückreichen, aber.
Bis das Älteste, was ich jetzt so aktuell recherchiere und verfolge, ist so 11,62 Millionen Jahre.
11,62 Millionen Jahre. Was hat denn vor 11,62 Millionen Jahren gelebt?
Naja, in dem Fall erstmal Primaten, die quasi zu dem Zeitpunkt schon aufrecht gehen konnten. Also das ist so jetzt das Neueste, was man, womit ich mich beschäftige, das hat man 2020, hat man Primaten in Deutschland auch gefunden, die aufrecht gehen konnten. Und das ist jetzt so das aktuell älteste Thema, glaube ich, mit dem ich mich befasse. Aber natürlich so der Hauptaugenmerk ist natürlich so generell, ja, ich sage jetzt mal, in der Altsteinzeit gibt es natürlich auch jede Menge und in der Jungsteinzeit gibt es natürlich auch jede Menge Themen, die einfach spannend sind. Ja, also es muss jetzt nicht immer vor 11,62 Millionen Jahren irgendwie was Spannendes vorgefunden oder
Ja,
vorgefallen sein. Ja.
definitiv. Also, du hast mir also drei Themen geschickt. Vielleicht fangen wir an mit dem, ja, mit dem ersten, die Steinlinie von Moarsel.
Ja, genau, können wir machen. Genau, die Steinlinie von Morsel, das ist eine kleine Ortschaft bei Hofbieber in der Rhön, also so Richtung Fulda vielleicht, wenn das irgendeiner vielleicht können sollte. Und das ist eigentlich recht unscheinbar, so die ganze Geschichte auf den ersten Moment. Ich bin durch ein Buch darauf gestoßen. Und zwar gab es in den 90er Jahren wohl mal eine Fernsehsendung im erst oder zweiten Programm, genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und diese Sendung oder diese Serie ist quasi in einem Buch dann erschienen. Da habe ich dann quasi, das habe ich mir gekauft und habe da quasi dann so ein bisschen drin rumgestöbert und bin dann quasi auf diese Steinlinie von Morsel gestoßen. Bei der Steinlinie von Morsel geht es eigentlich darum, das ist ein Kalksteinhügel, auf dem sich ja eine Basaltsteinlinie befindet, die man da quasi hingesetzt hat in der Steinzeit. Und mit dem Wissen bin ich quasi dann losgegangen, habe mich da in mein Auto gesetzt und bin quasi nach Morsel gefahren und hatte auch eigentlich nur eine ziemlich vage Beschreibung eben von diesem Buch und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was mich erwartet und wusste, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so richtig, nach was ich Ausschau halten musste. Also es war wirklich so ein bisschen Blindflug. Genau, dann bin ich dahin und habe dann natürlich das Ganze nicht sofort gefunden, sondern bin dann in einen Getränkeladen gegangen, habe dann da mal nachgefragt. Ja, ein junger Mann hat dann zu mir gesagt, ja, hier, das ist da in da die Richtung, da müssen Sie da durch so ein Neubaugebiet und dann links abbiegen auf so einen Feldweg und habe mich dann auch an diese Beschreibung gehalten, bin dann losgelaufen, habe dann auch diesen Feldweg gefunden und bin dann quasi über Stock und Stein und über Feld gelaufen, bis ich dann quasi vor einem, ja, jetzt nicht falsch verstehen, also ich kann schon künstlich von naturellen Sachen unterscheiden, aber für mich sah es im ersten Moment tatsächlich so aus, wie als wäre dieser Hügel irgendwie künstlich erschaffen worden. Also das war jetzt so ein bisschen, ich habe dann da so ein bisschen distanziert gestanden auf diesem Feld und konnte dann so da drauf blicken und der hebt sich schon sehr von der Landschaft ab.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ist das dieser, wie du beschreibst, Mahlhauskuppel?
Genau, der Mahlhauskübel ist es, genau richtig, ja.
Mahlhauskuppel, ja, okay.
Ja, Mahlhauskübel. Genau, das ist quasi so dieser Hügel, wo sich diese Steinlinie befindet.
Und
Und
diese, Entschuldigung, diese Steinlinie, kannst du die beschreiben? Was ist gemeint mit einer Steinlinie?
in dem Fall ist es eine Steinlinie, einfach sind ja wie eine Art Perlenschnur gesetzte Steine aus Basalt. Da hat man festgestellt, dass Basalt da nicht heimisch ist, sondern es musste von so einem naheliegenden Hügel wurde das quasi abgebaut
Ah,
und wurde
okay.
dann dahin transportiert
Ah.
und wurde dann auf diesen Kalksteinhügel quasi draufgesetzt. Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie lang die ist oder die ist auch teilweise zerstört, weil eben da Amerikaner mit ihrem Panzer wohl auch zu Besatzungszeiten da irgendwie Übungen gemacht haben. Aber man erkennt sie schon noch sehr gut. Ja, also
Ja.
man kann da schon noch was erkennen.
Wie groß sind denn diese Steine? Wenn du sagst, das ist so wie so eine Perlenkette angeordnet, wie groß sind diese Steine im Schnitt?
Ja, die sind schon einige Zentner schwer, diese Steine, die man dahin transportiert hat. Also ich würde jetzt mal sagen, allein wird man es nicht schaffen, so einen zu tragen. Man braucht schon zwei Leute braucht man auf jeden Fall dafür, um da so einen Stein zu transportieren.
Gibt es da Spuren? Kann man da Spuren finden, die darauf hindeuten, dass diese Steine dort hingezogen wurden oder mit irgendwelchen Werkzeugen dorthin gebracht wurden? Also
Nee,
gibt es da keine
aktuell nicht.
Hinweise? Nein.
Also sie allein zeugen einfach davon, dass sie quasi, weil sie eben aus Basalt bestehen, Basalt ist da kein natürliches Vorkommen, sondern das ist auf dem Altenberg, glaube ich, heißt er. Da hat man Basalt gefunden und da geht man davon aus, dass man die quasi da aufgefunden hat oder aufgelesen hat und man hat die dann quasi dahin dann transportiert. Und hat sie da dann eben zu einer Steinlinie aufgebaut.
Gibt es eine Vermutung, für was diese Steinlinie ist? Also was für einen Sinn und Zweck die hat?
Ja, ich habe mich nach meinem ersten Besuch habe ich so ein bisschen recherchiert und habe dann den Heimatverein dort kontaktiert, der dann sich ein paar Tage später mit mir getroffen hat und mir so ein paar Sachen einfach erläutert hat. Die Steinlinie ist tatsächlich astronomisch ausgelegt. Die ist quasi, ja, die Frontseite quasi, wenn man das jetzt so sehen will, geht die Sonne direkt Anfang Mai und Anfang August auf. Und auf der Gegenseite quasi, auf der Endseite von dieser Steinlinie, geht die Sonne eben Anfang November und Februar unter. Also da hat man ja schon irgendwie herausgefunden, muss man den Herrn Fladung sehr hervorheben. Der hat das sein ganzes Leben lang mit Recherchen und Erforschung dieser Anlage quasi verbracht und der hat eben durch diese astronomischen Beobachtungen und durch diese Sonnenbeobachtungen halt eben auch herausgefunden, dass da eben diese Auffälligkeiten sind, dass da die Steinlinie eben bestimmte markante Punkte einfach einfängt oder halt eben einfach auch darbringt, ja, oder aufzeigt.
Ja, du schreibst, die Steinlinie ist vermutlich aus der Jungsteinzeit. Von welchem Zeitraum reden wir da? Für Leute, die es nicht wissen.
Ja, das ist ziemlich schwierig. Man hat Funde dort gemacht in nächster Nähe, die aus der Altsteinzeit, also so 8000 Jahre, so maximal hatte man mir vom Heimatverein da gesagt, das ist so das Maximalste, so 8000 Jahre alt, sprich so 6000 vor Christus, vielleicht auch 7000 vor Christus.
6.000, 7.000 vor Christus. Wer hat da gelebt so? Wie weit entwickelt waren da die Menschen?
Ne, man sagt, dass da ja eben quasi diese jungsteinzeitlichen Bauer in Anführungsstrichen gelebt haben. Da ist halt eben das Problem, ich habe mich mit einem Wissenschaftler oder beziehungsweise mit einem, der Alt- und Neuzeit studiert hat, unterhalten und der sagte, der hatte eben auch ein paar Semester Landwirtschaft studiert und mit dem war ich auch vor Ort und der hat zu mir gesagt, naja, also man muss ja mal eines unterm Strich auch festhalten, also die Rhön an sich ist ja kein sehr wirtlicher Raum. Also das heißt, wenn ich jetzt siedeln wollte, dann hätte ich es jetzt nicht unbedingt da in diesem Gebiet gemacht, weil einfach die Wirtschaftlichkeit oder einfach der Boden dafür einfach gar nicht so super ausgelegt ist, wie jetzt 70, 80 Kilometer irgendwie weiter. Ja, also das ist einfach, wer da gesiedelt hat. Der Grund, warum sie da gesiedelt haben, weiß man ja natürlich nicht, aber er sagt eben, aus wissenschaftlicher Sicht ist es eben so, dass das ein sehr unwirtlicher Boden ist und dass man da halt eben jetzt nicht die krassesten Erträge irgendwie erzielen könnte. Was ja eben dann noch mehr die Frage aufstellt, wieso baut man denn dann eigentlich da so eine Steinlinie hin oder wieso?
Ja,
Man
ja.
muss ja auch dazu sagen, dass diese Steinlinie von Morsel nicht, das ist ja kein, darf man ja nicht singular betrachten, das heißt, die darf man nicht isoliert betrachten, sondern wie der Herr von diesem Heimatverein mir quasi gezeigt hat, handelt es sich ja dabei um quasi eine komplette Anlage mit fünf Hügeln. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie nur so dieser Malhauskuppel, sondern der Malhauskuppel liegt halt eben im Zentrum von dieser Anlage.
Ah, okay. Diese fünf Hügel, hast du diese fünf Hügel alle selbst besucht, versucht zu
Die
erforschen, oder?
meisten habe ich tatsächlich, ja, habe ich mir angeguckt, war auch drauf, habe mir auch teilweise die Steinsetzungen, die man da quasi gefunden hat, auch angeguckt. Das Problem ist halt eben, man sieht heute nicht mehr so viel davon. Das ist
Okay.
einfach, man kann sich vorstellen, diese Hügel sind teilweise sehr dicht bewaldet mit Bäumen und natürlich ist da auch so ein Stück weit. Ja, da hat man jetzt bei dem einen Hügel zum Beispiel, haben sich irgendwelche Jugendliche da eine Party-Area oder sowas irgendwie eingerichtet. Ja, da hat man dann irgendwie diese Steinsetzung irgendwie ein bisschen verschoben oder weggerollt und kaputt gemacht auch oder beschmiert.
Oha,
Da
da
zum
finden dann die
Beispiel,
illegalen Raves statt, ja.
ja, da finden dann irgendwelche illegalen Partys statt, ja, wo die Jugend dann da so aus der Rhön irgendwie die Sau rauslässt.
Die Jugend, ganz schlimm. Ganz, ganz,
Ja.
ganz, ganz schlimm.
Genau. Nein, also es ist tatsächlich so, Das bei dem einen Hügel spricht man sogar davon, da sieht man heute noch die Überreste, dass da sogar ein Halbkreis quasi aufgebaut war oder als Steinsetzung hingesetzt worden ist.
Okay.
Da weiß man auch nicht, als was das jetzt genau gedient haben soll. Das ist alles sehr spekulativ da.
Wie weit sind denn diese Hügel auseinander, was voneinander entfernt? Ist das eine große Entfernung oder sind die nah beisammen oder
Naja, ist schon so im Durchschnitt, würde ich das schon immer so sagen, dass es mehrere hundert Meter sind, die da
mehrere
so
hundert
überlegen.
Meter? Und und auf jedem Hügel sehen diese Steinformationen, diese Steinlinien anders aus?
Genau, also man hat da immer Steinsetzungen gefunden, unterschiedlichster Art, soweit wie man das rekonstruieren konnte. Bei dem einen Hügel, der heißt, das hat jetzt einen total bescheuerten Namen, der heißt Saukopskübel. Und ja,
So
ist
wurde
halt
ich auch schon
ein.
genannt.
Ja, ist halt ein sehr skurriler Name und da hat man quasi, da kann man heute noch sehr, sehr gut sehen, dass da quasi Erdwälle aufgeschüttet worden sind und in diesen Erdwällen drin findet man dann tatsächlich Steinsetzungen und außerhalb dieses Hügels findet man halt eben tatsächlich noch Überreste von diesem Halbkreis aus dieser Steinsetzung.
Okay. Könnten das vielleicht so eine Art Opferplätze gewesen sein? Gab es denn zu dieser Zeit, in der das entstanden ist, vermutlich wurden da irgendjemanden irgendwelche Opfer dargebracht?
Naja, das ist eben genau die Frage, die man sich ja auch heute in der Wissenschaft stellt. Also, oder auch in welchem kultischen Zusammenhang solche Orte gedient haben, ist natürlich immer sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich weiß, dass es Nachforschungen von dem Herrn Fladung gab, der quasi diese Dode Lord, das ist auch so ein Hügel, der vorgesetzt von dem Malhauksküppel ist. Ich weiß, das ist furchtbar kompliziert, sich das jetzt vorzustellen und es ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, das zu beschreiben. Also das ist
Ja.
aber nochmal, um da jetzt bei dieser Dodenlord anzusetzen, die wirkt sehr künstlich, diese Aufschüttung unter dieser kleinen Hügel, und der ist tatsächlich dem Malhauksküppel vorgesetzt. Auch findet man da irgendwie Steine vor, die man als Visier- oder Markierstein interpretieren könnte. Und da gibt es Untersuchungen von Herrn Fladung, die quasi so ein bisschen darauf hindeuten, dass es, um das so ein bisschen modern auszudrücken, vielleicht ein Ort gewesen sein könnte, wo sich die Fürsten oder die etwas höher gestellten haben beerdigen lassen oder
Ah, okay.
da so quasi ihre Beisetzung oder ihre Aufbahrung, wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte, da irgendwie stattgefunden haben könnte.
Wie wurden denn die Menschen zu dieser Zeit beigesetzt? Wurden die verbrannt oder haben die sich vergraben lassen oder einfach nur mit Steinen zugedeckt? Wie ist das da vonstatten gegangen?
Also es gibt diverse Beisetzungen, ja, so eine ganz typische ist so diese Hockerstellung. Die zeigt so aus der, ist so bronzezeitlich, hat man ja ganz oft irgendwie diese Hockerstellung, die so ein bisschen in die, ja, so berühmteste Darstellung sind ja, glaube ich, so die Auniatizer-Kultur, die so ein bisschen die zum Beispiel die Himmelsscheibe von Nebra gebaut haben. Die haben so eine klassische Hockerstellung. Da wird es, also man, da muss man tatsächlich sagen, in Morsel, man hat da keine Grabungen gemacht. Also das
Ja.
alles, was man da oder was ich jetzt sage, ist tatsächlich Theorie. Das hat der Herr Fladung quasi in mühevoller Lebensaufgabe herausgearbeitet und rein interpretiert. Bestätigt ist da allerdings noch nichts. Also außer, dass man diese fünf Hügel insgesamt hat und dass man da Steinsetzungen gefunden hat und dass diese astronomische Begebenheiten aufweisen, hat man da noch keine, ob das jetzt irgendwie ein Kultplatz war oder ob das jetzt irgendwie ein kultisches Zentrum war. Also das ist alles tatsächlich Theorie, das weiß man nicht.
Da wird aber noch dran geforscht, also ist da jemand dran an der Sache? Oder liegt das irgendwie brach?
Ja, das ist ein ziemlich trauriges Thema, weil die Archäologen vor Ort waren schon öfters wohl mal da und sind auch wohl von dem Herrn Flaudung öfters mal kontaktiert worden. Ja, Interesse ist wohl eher nicht so gegeben, beziehungsweise glaube ich, sind die wohl sehr beschäftigt. Ja, sind da wohl irgendwie mit anderen Sachen einfach im Moment zu beschäftigt, als da sich da irgendwie drum zu kümmern. Ja,
Sehr
es ist
schade.
eben so, das muss man ja so einfach mal sagen, ne? Das
Ja,
ist
es ist
einfach
schade.
schade.
Ja, sehr schade finde ich, dass du nicht weitergehst. Ich finde es sehr spannend. Also, es ist mitten in Deutschland sozusagen und
Ja, allein die, wenn man sich die Dimension eben mal vorstellt, dass es da fünf Hügel gibt, die alle im Zusammenhang stehen und auch astronomische Begebenheiten oder astronomische Auffälligkeiten zeigen und dass man da natürlich nicht irgendwie ein bisschen dahinterher ist und da einfach irgendwie so ein bisschen forscht und einfach guckt, was hat es denn da damit auf sich und was sind denn eigentlich auch die astronomischen Begebenheiten und so, sprich, was zeigt denn eigentlich oder was hält denn eigentlich die Steinsetzung von Hügel A fest oder was zeigt sie denn auf?
Ja.
Das hat man ja so gar nicht irgendwie untersucht und das weiß man ja auch irgendwie gar nicht. Und dass da natürlich irgendwie so ein bisschen Interesse, Zeit, Geld, was auch immer fehlt, ist natürlich schade, aber.
Ja, Geld ist oft das Problem, weil es eben auch vielleicht nicht interessant ist für den einen oder anderen, ist halt auch kein Geld da leider, ne?
Ja, es ist natürlich auch extremst aufwendig. Also wenn du
Hm,
überlegst,
na klar.
du musst fünf Hügel da irgendwie archäologisch untersuchen und auch astronomisch untersuchen. Du musst ja irgendwie auch gucken, was halten denn diese Steinsetzungen fest oder in welcher Konstellation stehen die denn natürlich auch und in welcher, es wäre ja allein mal interessant zu gucken, in welcher Konstellation stehen denn die Hügel zueinander. Also sprich,
Ja.
greifen denn diese Steinsetzungen ineinander und geben ein großes astronomisches Zentrum, jetzt mal ganz
Ah,
überspitzt gesagt,
das
irgendwie
wäre wirklich
wieder.
interessant, ja. Was das genau das Gesamtbild
Das,
zu
was
bedeuten
das
hat, ja.
repräsentiert
Ganz
oder was
genau,
das
ja.
widerspiegelt, das wäre natürlich super interessant, das mal irgendwie
Ja.
zu untersuchen. Wir
Wurden da,
selbst.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, wurden davon auch Luftaufnahmen gemacht von einem Flugzeug aus, dass man mal von oben, hat man da mal geguckt, wie das von oben ausschaut, ob das vielleicht irgendwie ein interessantes Bild ergibt oder nicht?
Von offizieller Seite nicht, aber wir sind da aktuell dran. Wir sind jetzt im Sommer, wollen wir versuchen, da Untersuchungen durchzuführen. Eben auch natürlich selbstverständlich mit dem Heimatverein und dem Kulturverein da zusammen.
Ja.
Und die wissen auch, dass wir da Untersuchungen machen wollen. Und da ist es einfach so darum, dass wir da auch, denke ich mal, Luftaufnahmen hoffentlich zustande bekommen.
Sehr spannend. Da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt.
Dass man da mal so ein, wie du schon sagst, das ist auch von oben ist es immer ein ganz anderer Blickwinkel, ja, dass man
Natürlich.
da
Guck dir
einfach Sachen
die
entdeckt.
Nazca-Linien an, ne?
Absolut, ja, richtig, ja.
Genau. Von unten
Dass man,
unscheinbar und von oben, wow.
ja, das stimmt, ja. Nein, dass man da vielleicht irgendwie gucken kann, was kann man da von so einer Sicht aus noch irgendwie bemerken oder irgendwie, was kann man da, was sieht man noch da, was irgendwie auffällig ist. Die sind halt natürlich da bei dem Heimatverein, die sind sehr motiviert, die haben da auch Bock drauf und wollen da irgendwie auch, dass es vorwärts geht. Vor allem, dass es natürlich auch einfach so ein bisschen, ja, dass es einfach auch mal untersucht wird, ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da einfach auch so ein bisschen das Lebenswerk von dem Herrn Fladung einfach so ein bisschen auch wertgeschätzt wird. Und das liegt mir
Ja.
natürlich persönlich sehr am Herzen. Ich konnte ihn jetzt persönlich nicht kennenlernen. Er ist mittlerweile 95 Jahre alt, der Herr Fladung, aber sein, ich nenne es jetzt mal, die rechte Hand von ihm, mit dem, der hat mich da jetzt schon zwei, dreimal rumgeführt, auch mit ein, zwei Kollegen schon zusammen. Und da weiß der natürlich auch, dass ich da irgendwie sehr motiviert bin und dass ich da sehr möchte, dass das irgendwie auch von ihm an, also dass seine Arbeit auch da irgendwo anerkannt wird, ja, die er da sein ganzes Leben lang betrieben hat.
Ja.
Ohne ihn gäbe es das ja oder wüssten wir ja heute von diesem Ort gar nichts. Ja.
Ja.
Das muss man einfach so in aller Deutlichkeit sagen.
Sehr spannend das Ganze, die Steinlinie von Morsel. Lass uns das
Ja,
Thema mal
absolut.
abschließen. Ich würde
Ja.
gern zum nächsten Thema weiterspringen und ich würde gern den ganzen Satz vorlesen, den du mir geschrieben hast. Also den
Gerne,
ganzen Text. Moment.
ja.
Das ist der lange Stein von Langenstein. Ein
Ja.
ehemals 7 Meter hoher Menhir, der heute nur noch knapp 5 Meter hat, der angeblich vom Blitz getroffen wurde.
Ja.
Nebendran befindet sich eine Kirche, die dem St. Michael geweiht ist. In Klammern
Ja.
schreibst du Odin mit einem mysteriösen und einmaligen Relief an der Rückwand. Es klingt ja
Ja.
echt spannend. Ein ehemals 7 Meter hoher Menhir. Was genau ist ein Menhir?
Menhir ist ein bearbeiteter Stein oder eine bearbeitete Steinsäule, die man zum Beispiel jetzt auch aus der Bretagne kennt.
Was heißt bearbeitet? Also rundgeschlagen oder
Ja, die sind zumindest mal grob in Form geschlagen worden
wie kann ich mir
oder
denn vorstellen,
irgendwie.
wie so eine Säule oder ist da irgendwas reingeklopft? Irgendwelche.
Nein, nicht unbedingt. Also man merkt, dass sie bearbeitet worden sind. Es gibt sehr grobschlächtige Bearbeitungsspuren, wo sie einfach nur mal so ein bisschen kantig zusammengeschlagen worden sind, in
Ja.
Anführungsstrichen.
Ah, okay.
Und es gibt natürlich auch sogenannte Steinsäulen, also die quasi direkt herausgearbeitet worden sind. Bei dem Langenstein, in Langenstein, ja, das ist wirklich
Ja.
ein komischer, ist es tatsächlich so, Da erkennt man schon Bearbeitungsspuren, da erkennt man Schleif- beziehungsweise sogenannte Abspaltungsspuren. Das heißt, da wo die Bearbeitungs- oder die Steine, mit denen man das bearbeitet hat, die Steinwerkzeuge, erkennt man da Rillen, beziehungsweise die haben da einfach Spuren hinterlassen.
Okay, und du schreibst, heute ist er nur noch 5 Meter, knapp 5 Meter, weil er angeblich vom Blitz getroffen wurde. Also ist dieser Stein, hat ein Blitz die Kraft, so einen Stein, 2 Meter von so einem Stein wegzuklopfen?
Ja, gute
Gute
Frage.
Frage, ne?
Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Also ich habe jetzt heute nochmal nachgeguckt, also erst heute tatsächlich, um ganz genau zu sein, 5,30 Meter.
Ey, warte kurz, 7 Meter hoch und heute sagst du, ist er 5,30 Meter. Wie
Genau.
der Durchmesser oder wie welche Maße hat er denn so eigentlich?
Also er hatte mal 7 Meter Höhe, 2,30 Meter breit, ist er heute übrigens
Okay,
auch noch.
2,30.
Genau, und heute eben 5,30 Meter nur noch hoch, weil angeblich ein Blitz ihn getroffen hätte und dadurch eben quasi auf 5,30 Meter geschrumpft hätte.
Ist das, was für Material ist dieser Stein? Aus was für Stein besteht er? Weiß man?
Das, also zumindest aus keinem Stein, der jetzt direkt Blitze anzieht, das habe ich irgendwie mal rausgefunden. Die Frage, die du stellst, habe ich mir tatsächlich auch schon ungefähr 100 Mal gestellt. Also ich kann mir nicht 100%
Du weißt ja, was ich
erklären.
hinaus will. Also so ein Stein, selbst wenn er vom Blitz getroffen wird, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass so ein Stein mit 7 Meter hoch, gut, die Höhe ist jetzt vielleicht nicht so relevant, aber der Durchmesser, also wenn jetzt 2 Meter noch was
Breite.
Kantenlänge hat,
Ja.
dass dann Blitz einschlägt. Ich weiß, ein Blitz hat Power, also das weiß ich schon, ne? Ist mir
Absolut,
schon klar, aber ob der so ein Stein 2 Meter einfach mal so kurz wegsprengt, ich weiß nicht.
also das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Das weiß ich selbst nicht. Die Frage, die du mir jetzt stellst, habe ich mir selbst auch schon hunderte Mal gestellt.
Ja.
Ich kann es mir auch nicht so recht erklären. Auch die Kante, der hat ja wie so eine, der ist ja quasi nicht einfach jetzt, da ist ja kein Schnitt irgendwie jetzt durchgemacht worden, ja, sondern der ist ja irgendwie schräg abgesprengt worden, wenn ich das so sagen
Ja.
kann. Das heißt, der Blitz müsste ja irgendwie einen bestimmten Neigungswinkel. Bin jetzt kein Experte, also wirklich, nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Bin jetzt kein Experte, aber der Blitz müsste ja irgendwie so eingeschlagen sein, dass er den Stein
Ja, müsste.
schräg abgetragen hat.
Müsste.
Müsste.
Es gibt Leute, die werfen eine Münze und die landet auf der Kante.
Ja,
Ne?
mag
Und
sein, ja.
das denke ich mir bei sowas immer. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Ja, es wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn Indizien, dass es wirklich ein Blitz war? Da müssten ja irgendwelche, boah, keine Ahnung, was passiert denn, wenn ein Blitz auf dem, was für ein Material ist es? Du weißt es nicht genau wahrscheinlich, ne?
Ja,
Was
ich weiß
passiert
nicht
denn, wenn
100.
ein Blitz, ist ja wahnsinnig heiß und kann ein
Ja.
Blitz, ein Stein, keine Ahnung, kann ein Blitz ein Stein schmelzen teilweise vielleicht sogar? Ich weiß nicht. Es müssten doch so, da müsste es doch eindeutige Spuren geben, glaube ich. Oder bricht er vielleicht einfach nur? Ich weiß es nicht, was ein Blitz mit einem Stein anrichtet, ne? Kommt
Also
auf das
man weiß
Material an,
natürlich auch
vermutlich.
nicht, wo, ich sage jetzt mal ganz provokant, diese 1 Meter noch was, die er da abgesprengt hat oder die ja da irgendwie verschwunden sind, die müssen ja auch irgendwo hinterblieben
Ach,
sein. Also man hatte.
genau, Entschuldigung, das wollte ich auch gerade fragen. Wo liegen die daneben oder wahrscheinlich nicht? Nee, sind weg, wie du
Nein,
sagst.
also das weiß man auch nicht. Also das
Okay.
ist nicht überliefert, da gibt es keine Indizien dafür, wo die hin sind oder das ist auch,
Das führt mich
ja,
zur
das,
nächsten Frage.
ja.
Wenn der 7 Meter hoch war, hat es jemand überliefert, dass er 7 Meter hoch war? Oder woher weiß man denn dann, dass er 7 Meter hoch war?
Also es gibt tatsächlich Überlieferungen aus kirchlicher Seite vom Bonifatius, dass der 7 Meter hoch gewesen sein muss und dass der auch eben, dass dieser Stein eben auch ein heiliges Zentrum da der Germanen gewesen sein muss. Also das weiß man. Das muss definitiv so gewesen sein. Bonifatius hat ja auch daneben quasi dann diese, die hast ja schon in der Einleitung erwähnt, diese Kirche da angeblich gebaut. Und der hat ja auch eine Mauer um diese Kirche gezogen und zwar so, dass der Stein nicht, oder beziehungsweise andersrum gesagt, dass die Mauer nicht den heidnischen, in Anführungsstrichen, heidnischen Stein berührt. Also die
Genau, meine Frage wäre jetzt, wir reden jetzt schon 5 Minuten über den Stein, der vom Blitz getroffen wurde und gekürzt
Ja.
wurde. Klingt ja gar nicht so spektakulär. Was macht denn den Stein so besonders, dass wir überhaupt über diesen Stein reden, über diesen langen Stein von Langenstein?
Naja, erstmal, du hast vielleicht gesagt, dass die Größe da jetzt nicht so direkt vielleicht Rolle spielt, aber das ist tatsächlich so. Also 7 Meter für einen Mann hier ist schon überdurchschnittlich groß. Also das ist,
Wurde
man
der
ist
Stein dorthin gebracht oder ist er dort
genau.
entstanden?
Nee, also er muss wohl dahin gebracht worden sein und muss da halt eben auch aufgestellt worden sein. Und das wirft natürlich Fragen auf, wie konnte man damals so einen 7 Meter und 2,30 Meter breiten Stein
Ja,
halt
ja,
eben
ja.
auch aufrichten?
Und warum?
Und warum auch, ja?
Gibt es da Vermutungen, warum der da stand, für was er da stand, auch für Opferzwecke oder?
Nee, also das weiß man tatsächlich nicht. Man weiß, dass es da ein Heiligtum oder dass der Stein an sich ein Heiligtum gewesen sein muss für die damaligen Menschen und dass es auch die Umgebung ein sehr, sehr heiliger Ort gewesen sein muss. Das lässt sich allein auch daraus schließen, dass ja eben auch gerne die Christen solche Plätze oder gerade auch die heiligen Plätze einfach annektiert haben und haben da quasi dann ihre Kirchen hingesetzt, dass man eben diese Besatz oder diese christianisierten, die christianisierte Bevölkerung da einfach auch irgendwie so ein bisschen ans Christentum dran gekriegt hat, ne?
Du sprichst von einer Kirche, die sich neben diesem Stein befindet, die Kirche St. Michael, die dem St. Michael geweiht ist. Und in Klammern schreibst du Odin. Was hat es damit auf sich?
Es gibt gewisse christianisierte Kirchen oder beziehungsweise gewisse Kirchen sind einfach Heiligen geweiht. Und da gibt es immer so ein paar, kann man immer so ein paar Brücken schlagen, zu welchen Göttern oder zu welchen heidnischen Göttern das denn eigentlich führt. Und da habe ich einen Artikel von einem Heimatforscher gelesen und der sagt quasi, dass dieser Ort oder dass dieser Stein und auch diese aufgrund des heiligen Michaels geweihten Kirche, dass es quasi ein Odins oder halt eben, Odin war ja der höchste Gott in der nordischen Mythologie.
Ja.
Das ist ja nicht der gleiche, der jetzt quasi bei den Germanen verehrt worden ist, sondern bei den Germanen ist es ja Wotan quasi,
Ja.
der da mit Odin gleichgesetzt ist. Und da sagt man dann halt eben, ja, dass das eben ein Heiligtum des Wotans gewesen sein muss.
Du schreibst von einem einmaligen Relief an der Rückwand. Was hat es
Genau, und
damit auf sich?
jetzt,
Das klingt ja sehr spannend.
genau, jetzt wird es eigentlich nämlich auch schlüssig. Man sagt ja, dass, beziehungsweise der Historiker oder Heimatforscher hat ja herausgefunden, dass es eben ein Heiligtum des Wotans Odins gewesen sein muss. Und auf der Rückseite dieser Kirche, ich bin dann damals da durchgelaufen und habe mir das quasi auch angeschaut. Und da gibt es tatsächlich ein Relief in der Rückwand von der Kirche, die einen Mann darstellen mit Bart und quasi über dem Männchen und unter dem Männchen befinden sich zwei Wölfe. Und links von dem Männchen mit Bart befindet sich ein sogenannter Siebenstern. Und dann hat man eben herausgefunden, dass das eben erstens die Wölfe Odins sind, also dass das quasi, ja, dass das quasi eben da ein Beweis dafür sein muss, dass es einfach irgendwie was mit Odin oder mit Wotan zu tun hat. Und das zweite ist halt eben dieser Siebenstern, der ist quasi auch auf die keltischen Feiertage ausgerichtet. Also das hat man dann ja auch interpretieren können und hat gesagt, ja, die sind ja da, den 1. Mai ausgerichtet und so weiter und so fort. Also da wird es tatsächlich ziemlich spannend, weil so ein Relief mit so einer Darstellung kenne ich jetzt aus meinem, also vielleicht kommen da später irgendwann mal, wenn der Podcast online ist, irgendwie Leute dazu und können da vielleicht irgendwie noch Infos geben. Aber für mich, für meinen Wissensstand, ist solch ein Relief in einer Kirche oder an einem christlichen Gebäude einmalig. Also ich habe noch nie sowas in diesem Ausmaß in meinen Jahrzehnten, die ich jetzt Forschung mache, irgendwie noch nicht begutachten können.
Es ist also eine Kirche und die so und so lange aktiv genutzt wurde als solche.
Ja, heute noch.
Eine
Also
christliche
die
Kirche.
ist
Ach
immer.
ja, ach so. Das
Ja.
heißt, zu keinem Zeitpunkt war diese Kirche nicht genutzt. Dass vielleicht in dieser Zeit das da rangeschlagen oder wie auch immer das da angebracht wurde, dieses Relief. Wie kann ich mir dieses Relief vorstellen? Ist es eingemeißelt oder ist es angebracht irgendwie
Genau,
mit.
das ist rausgemeißelt quasi aus dieser Kirchenmauer, erkennt man dann quasi, kannst du dir vorstellen, so auf mittlerer Höhe hast du dann da ein Männchen mit Bart, das erkennt man relativ gut. Links daneben ist dann dieser Siebenstern und oben drüber ist dann schon der erste Wolf und direkt eins unten drunter hast du dann quasi diesen zweiten Wolf.
Ja,
Genau. So kann
okay.
man sich das ungefähr vorstellen und man hat in den 1960er Jahren bei Aufräumarbeiten oder bei Restaurationsarbeiten hat man quasi einen Steinkreis, der sich also keine 3 Meter weg befindet, hat man da quasi so einen Steinkreis aufgestellt oder rekonstruiert, der quasi ausgerichtet ist oder wiedergegeben ist auf diesen 7 Sternen. Also der spiegelt quasi diese astronomische
Okay.
Ausrichtung wieder.
Sehr spannend.
Ja, absolut.
Aber
Also
es
das,
gibt
man
aber.
weiß darüber nicht sehr viel und er ist ja auch der Langenstein, also auch die Ortschaft Langenstein ist ja nach diesem Stein benannt worden. Das gibt natürlich alles sehr, sehr, sehr viele Rätsel auf. Das ist einfach, wie konnte man so einen Stein damals in der Zeit, in der Jungsteinzeit oder bei den Germanen, auch selbst da, hatte
Ja.
man jetzt irgendwie nicht so die super technischen Möglichkeiten, da so einen Koloss irgendwie aufzustellen. Also,
Ja. Und da stellt sich mir dieselbe Frage wie vorhin bei der Steinlinie von Morsel. Besteht Interesse, da weiter zu forschen und wer forscht daran?
meines Wissens aktuell bin ich der Erste oder der Einzige, der das so
Aha.
irgendwie mal versucht, etwas öffentlicher zu machen. Dass ich, meines Wissens nach ist da keiner dran interessiert. Auch kein, also meines Wissens nach auch kein Heimatverein oder kein Kulturverein. Du kannst dir auch Langenstein vorstellen, also das ist ein winziges Örtchen. Da, als ich da das erste Mal war, bin da selbst zweimal dran vorbeigefahren mit dem Auto. Das liegt ja direkt an der, am Dorf, beziehungsweise am Pfarrhaus, meine ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, es ist das Pfarrhaus. Liegt ja diese Kirche direkt gegenüber und es ist ein winziger Parkplatz davor gesetzt. Also
Ja.
wie gesagt, ich bin zweimal dran vorbeigefahren, habe es überhaupt nicht geschnallt, wo dieser Stein denn irgendwie ist. Und bin dann irgendwie auch, hab dann irgendwie am Ende von dieser St von dem Rädchen habe ich dann irgendwie geparkt und bin dann runtergelaufen und habe dann eigentlich erst von der Hauptstraße aus diesen riesigen Stein gesehen. Und dann hat mich irgendwie dieser Hund von dem Pfarrhaus irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Dann kam der Pfarrer ja selbst auch raus und dann habe ich noch ganz flachsig zu ihm gemeint, ja, ich bin irgendwie der Grund, warum ihr Hund gerade so eskaliert, weil ich natürlich da Bilder gemacht habe und ja, irgendwie auch sehr umtriebig war. Und da ist mir halt eben auch aufgefallen, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass der lange Stein tatsächlich direkt am Jakobsweg läuft. Also da verläuft direkt der Jakobsweg durch. Und das ist mir schon öfters aufgefallen, dass da eben solche Heiligtümer oder solche Auffälligkeiten einfach eben auch entlang des Jakobsweges stehen oder gebaut worden sind.
Ich finde es sehr schade und auch komisch, dass sowas rumsteht irgendwo und niemanden offenbar interessiert, was es damit auf sich hat. Allein schon dieser Menhir, von dem du berichtest, ich finde es ganz spannend. Ich finde ganz spannend, wer den dahin gebracht hat und wie vor allem und warum. Das finde ich ganz spannend. Und ob diese Geschichte stimmt, dass da der Blitz eingeschlagen hat und da 2 Meter knapp abgesprengt hat, finde ich auch ganz spannend. Und dass es da keinen so richtig interessiert, ob und wie und warum. Und auch die Geschichte mit dem Relief, das da in den Stein geschlagen ist an dieser Kirche, dass es da offenbar keinen so wirklich interessiert, was es damit auf sich hat oder so. Ich finde es wirklich sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, es ist leider tatsächlich in solchen Ortschaften oder generell ist es ja in Deutschland so, dass man einfach da so ein bisschen, wie soll man das sagen, dass da schon sehr, sehr viele Sachen einfach noch sind, die man gar nicht so irgendwie auf dem Schirm hat, die man zwar irgendwann mal in vergangenen Jahrzehnten aufgenommen hat oder das dokumentiert hat. Es ist ja auch ganz oft so, dass solche Sachen auch einfach dokumentiert sind. Wir haben ja auch die ganzen Menhire und so, die sind ja auch in Deutschland schon gut dokumentiert und man weiß ja auch davon. Aber ich glaube, der Sache richtig auf den Grund zu gehen, dafür oder das hat man irgendwie nie wirklich gemacht. Man hat es erfasst und man weiß, dass es das gibt, aber da irgendwie hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, hier, was steckt denn eigentlich dahinter oder was könnte denn da mal vor Jahrhunderten oder vor Jahrtausenden sogar gewesen sein, ich glaube, da liegt eher so ein bisschen der Hund begraben, dass man sich darum eben einfach nicht bemüht und dass man da irgendwie einfach auch kein Geld hat oder einfach auch kein Interesse darin besteht. Wobei ich das einfach super spannend finde, dass ja vor unser aller Haustür eine ganz, ganz große, ja, weiße, unbefleckte Wiese irgendwie liegt. Ne? Wir wissen ja ganz wenig eigentlich
Ja,
so
ja, ja.
von unserer Zeit oder beziehungsweise von unserer Vergangenheit. Und da, glaube ich, geht es einfach so ein bisschen darum, dass man ja, sich eben auch mal so den Blick nicht immer in die Ferne schweifen lässt, sondern dass man halt eben auch mal den Blick so ein bisschen vor die Haustür wirft und dass man halt eben sagt, boah, krass, guck mal hier, in unmittelbarer Nähe von mir gibt es ja irgendwie das und das und das. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz, den ich versuche auch irgendwie so ein bisschen
Ja.
nicht zu predigen, aber einfach so ein bisschen das Das ist mir wichtig, dass, glaube ich, einfach Leute auch so ein bisschen wieder den Blick dafür sehen, dass es bei uns auch einfach irgendwie Sachen gibt, die
Das ist
einfach
das.
rätselhaft sind und die einfach noch nicht so erforscht sind, wie man das jetzt vielleicht irgendwie aus Ägypten kennt. Ja, also es gibt ja
Okay.
durchaus.
Das habe ich vorhin gemeint. Das ist vielleicht bei uns auch sehr spannende,
Absolut.
wie sagt man dazu, Geoglyphen gibt, wie die
Ja.
Steinlinie von Morsel. Deswegen habe ich vorhin das Beispiel gebracht mit den Nazca-Linien.
Ja.
Vielleicht guckst du von oben auf diese Steinlinien von Morsel runter und erkennst was echt Spektakuläres oder so und
Ja.
vielleicht was von, sagen wir mal, relativ großer Bedeutung oder ja, vielleicht sowas entgeht dir dann vielleicht, wenn du da nicht forschst, weißt du? Und deswegen, ich finde es ganz spannend, dass du danach forschst. Finde ich echt wirklich sehr spannend und sehr interessant. Und wie du
Ja, das
sagst, es
ist
muss nicht immer alles in Ägypten sein
richtig.
und es müssen nicht immer die Nazca-Linien sein oder was weiß ich wo sein. Und irgendwo Geoglyphen irgendwo in was weiß ich wo. Es liegt vor der Haustür
Ja,
sozusagen.
richtig. Ja.
Sehr spannend, ja.
Also das sind einfach Sachen, die man einfach so ein bisschen was, oder was mir einfach auch wichtig ist, wofür ich dir auch sehr, sehr dankbar bin, dass man einfach auch mittlerweile so ein bisschen diese Möglichkeit bekommt, halt eben auch durch Podcasts halt eben mal über sowas vielleicht einfach auch zu sprechen und zu reden und zu sagen, hier, schaut mal, wisst ihr denn eigentlich, was da bei euch so vor der Haustür liegt? Oder wisst ihr denn eigentlich, was da so irgendwie noch unbekannterweise bei euch im Feld liegt oder im Wald liegt
Ja,
oder was auch
ja,
immer,
ja, ja.
dass man einfach so ein bisschen, ja, einen Blick auch dafür bekommt, dass es auch bei uns irgendwie Sachen gibt, die einfach furchtbar spannend sind und denen es gilt, einfach irgendwie auch auf den Grund zu gehen, ja.
Die
Also.
meisten Leute werden da vorbeilaufen an diesem Menhir und an diesem Relief an der Kirche, an der Kirchenrückwand und nehmen das einfach als gegeben hin. Das ist da und das gehört zu dem Ort, zu dem Dorf, keine Ahnung, gehört das dazu. Aber niemand macht sich wahrscheinlich wirklich Gedanken darüber, warum und wie und wo und wann, ne? Und ich fände es ganz spannend, wenn sowas aufgelöst werden würde. Und vielleicht
Es
kommt was
würde ja,
Spektakuläres raus, wer weiß.
ja, also es wäre ja schon, oder mein Ansatz wäre ja schon mal, dass ich es super gut finde, wenn durch vielleicht unseren Podcast, den wir jetzt hier machen, oder durch unser Gespräch, was wir jetzt hier führen, das einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also
Ja.
das wäre mir ja schon irgendwie so als Minimalziel
Definitiv.
irgendwie super, super wichtig,
Ja.
wenn einfach, ja, das bekannter wird, wenn Menschen da vielleicht sich irgendwie auch auf den Weg machen, sich ins Auto setzen, da irgendwie mal an einem Sonntag hinfahren und sich das Ganze angucken, sich selbst irgendwie ein Bild davon machen. Ja, vielleicht auch einfach Gedanken darüber machen, ja, was hat es denn damit auf sich und wie kann das denn sein, dass da so ein Blitz irgendwie da so den Stein irgendwie so absprengt und dass der da überhaupt einschlägt, was für eine Zusammensetzung muss denn eigentlich der Stein haben, dass da eigentlich so eine, ja, so ein Power, Blitz irgendwie reinschlägt, ja, das muss ja auch irgendwie ein bisschen was haben, dass das den Blitz quasi angezogen hat, dass der da überhaupt erstmal einschlägt. Und das würde mir ja schon erstmal irgendwie einfach reichen, wenn auch vielleicht einfach junge Leute da einfach wieder Interesse daran bekommen.
Und du bist ja auch einer von diesen jungen Leuten. Und um solche Sachen Gedanken zu machen, muss man kein studierter Archäologe, was weiß ich was sein. Das bist du ja auch nicht. Du bist
Nee, bin ich
einfach
nicht.
wahnsinnig interessiert. Man könnte dich beschreiben als Abenteurer. Es interessiert,
Ja,
ja, es
wenn man
interessiert
das
dich sehr.
so,
Du
wenn man das.
betreibst Feldforschungen, du gehst dahin, du machst deine Forschungen, du machst deine Notizen und du bist auch am Buch schreiben. Das muss ich an der Stelle auch mal erwähnen. Du schreibst ein Buch aktuell.
Genau, also aktuell sitze ich an meinem Erstling, wenn man das so nett sagen kann, was quasi auch so ein bisschen diese Themen auch mitbehandelt. Einfach, was gibt es denn eigentlich auch so für Sachen bei uns in Deutschland, bei uns so vor der Haustür? Und auch ein paar Sachen, die so ein bisschen international übergreifend sind. Man darf ja natürlich auch letztendlich nicht vergessen, unsere Archäologie oder beziehungsweise unsere Funde, die man hier macht, kann man ja auch international vielleicht irgendwo zuordnen. Ja, also man muss ja da auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand irgendwie wagen und muss gucken, okay, in die Funde, die man jetzt hier gemacht hat, wie kann man die denn international auch irgendwo zuordnen? Ja, also
Ja,
das.
ja.
Man darf ja die Funde, die man hier in Deutschland macht, nicht irgendwie isoliert betrachten oder so. Ne? Das
Ja.
finde ich ist immer ganz wichtig, dass man da nie, ja, dass man nie so seinen Blick verliert, ja, dass man nicht irgendwie so engstirnig wird und dass man auch eben auch einfach offen bleibt für Sachen und dass man nie irgendwie so engstirnig das Ganze betreibt, ja.
Ja, das stimmt. Aber lass uns mal jetzt die Langensteine von Langenstein abschließen.
Ja, okay.
Wir haben noch mehr Langensteine auf Lager.
Ja, jetzt wird's
Und ich möchte das
jetzt.
auch
Ja?
gerne komplett vorlesen, was du mir da geschickt hast.
Ja, mach nur, mach.
Und wir sprechen jetzt über die Langensteine von Oberstoppel.
Ja, genau.
Davon habe ich noch nie gehört. Never ever.
Ja.
Hier liegen die ehemals 6, heute nur noch 4 riesige bearbeitete Sandsteinblöcke mit einer Länge von 10 bis 14 Meter. Die meisten liegen heute nur noch zur Hälfte im Erdreich. Angeblich hätte man die Steine im Mittelalter aus dem nahegelegenen Steinbruch gebrochen und da liegen gelassen. Im Mittelalter. Angeblich hätte man die Steine im Mittelalter aus dem nahegelegenen Steinbruch gebrochen und da liegen lassen. Heute nur noch 4 ehemals 6. Woher weiß man das denn jetzt schon wieder, dass es 6 waren und heute nur noch 4 sind?
Also man weiß es der dadurch, dass man die Eindrücke quasi, die diese zwei heute verschwundenen Blöcke hinterlassen haben im Erdreich. Also wenn du da quasi, wenn du mal dort vor Ort bist, siehst du quasi noch die Abdrücke, die hinterlassen haben.
Ich bin selten in Oberstoppel.
Ja, ich weiß, aber vielleicht kommst du ja einfach mal meiner Einladung, die ich dir mal gegeben hat,
Sehr
nach und
gerne.
dann kannst du dich davon selbst überzeugen.
Aber wir reden jetzt vom Mittelalter. Da habe ich
Genau.
gleich im Kopf so,
Ja.
da wurden Burgen gebaut, Festungen.
Ja.
Dann denke ich
Ja.
mir vielleicht, hey, vielleicht hat einer fette Steine oder einer, noch mehrere, echt fette Steine, 10 bis 14 Meter beschreibst du hier, Sandsteinblöcke, die wirklich schwer sind. Mit 10 bis 14 Meter.
Ja.
Und vielleicht hat man die da rausgehauen, um sie im Burgbau zu benutzen oder einen Schutzwall oder irgend sowas.
Ja, okay, dann stelle ich dir eine Gegenfrage. Welche Verwendung hätte man denn, wenn man einen 10 Meter grob behauenen oder beziehungsweise, ja, wenn man da so einen 10 Meter Block irgendwie wo hättest du denn in so einen Koloss verbaut in der Mauer oder in der
Die
Burg?
Frage beantworte ich dir.
Ja, bitte.
Ich hätte mir so ein, wenn ich die Möglichkeit, hätte ich die Möglichkeit,
Ja.
ein 10, oder sag mal ein 14 Meter Sandsteinblock,
Ja.
kannst du mir sagen, 10 Meter, 14 Meter lang, sagen wir jetzt einfach mal, kannst du mir
Ja.
die Dimensionen von dem Stein nennen? Sind die 14 Meter auf 2 Meter auf 2 Meter oder sind die, was ist so Kantenlänge von so einem Stein?
Also aktuell haben wir eine gemessene Breite von über 2 Metern und aktuell eine Höhe von bisschen was über 2 Metern. Ich würde es jetzt mal einfach bei 2 Metern belassen. Allerdings muss man hierzu sagen, wie du das einleitend gesagt hast, die Hälfte der Steine liegt noch im Erdreich. Das heißt, man spricht hier vielleicht von, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich nicht die ganze Dimension kenne, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, wenn es 2 Meter Höhe hat und auf 50% im Boden liegen, geht man davon aus, dass so eine Höhe vielleicht irgendwie von, ich will es jetzt nicht übertreiben oder so, dass es irgendwo vielleicht so um die 4 Meter geht.
Okay,
Von der Höhe.
jetzt erkläre ich dir das.
Ja, gerne. Jetzt bin ich extremst gespannt, wie du mir das
Meine
erklärst.
Theorie,
Ja.
pass auf. Wenn ich jetzt eine Burg bauen möchte, halt,
Ja.
steht denn hier irgendwo eine Burg? Das wäre jetzt
Ja, es
wichtig für
gibt,
meine
ja, es gibt.
Theorie.
Ja, es gibt tatsächlich eine Burg, die ist so, ich weiß jetzt nicht genau, 1 Kilometer oder sowas
Okay, ich fahre
auf dem
fort.
Berg quasi, ja.
Ich würde mir, wenn ich die Möglichkeit hätte, einen
Ja.
10 bis 14 Meter langen Stein zu transportieren,
Den Berg hoch,
wie,
natürlich.
ja, einen Berg hoch natürlich, wie auch immer. Hey, es wurden Pyramiden gebaut.
Ja, alles gut.
Also, ich hätte genug Leute, die mir meine 10 bis 14 Meter langen Steine in den Berg hochziehen. Angenommen, es bestünde die Möglichkeit, so einen Stein zu ziehen. Was willst du? Ziehst du lieber einmal einen 10 Meter langen Stein, bearbeitest den dann vor Ort bei deiner Burg zu. Keine Ahnung, machst aus diesem 10 bis 14 Meter langen Stein 8 kleinere Steine, benutzt den für deine Burg oder 10, keine Ahnung. Oder schleppst du 10 kleine Steine?
Ja, ist richtig. Also man hat ja auch, um da jetzt das zu beantworten, man hat ja auch versucht, quasi diese Steine abzuarbeiten oder beziehungsweise abzubauen. Da gibt's ja, man erkennt ja an.
Aber inwiefern, wie meinst du das? Also an der Stelle, an der sie lagen?
Genau, also man hat ja an zwei Steinen oder an zwei von solchen, von diesen Steinblöcken hat man ja versucht, quasi die abzubauen. Also man erkennt da
Ja.
relativ gut diese Bearbeitungsspuren von den Keilen, das erkennt man sehr, sehr gut.
Ja.
Die sind auch da. Das Problem ist nur, selbst bei dem etwas kleineren Stein hat man es noch nicht mal ansatzweise geschafft, die abzutragen. Man hat es einfach nicht geschafft. Und ich rede jetzt noch nicht nur von dem Stein, der 14 Meter misst.
Was
Bei dem
wurde denn
gibt's auch
benutzt
Bearbeitung.
an Werkzeugen?
Bitte?
Was wurde denn benutzt? Wurde da an Werkzeugen benutzt, was damals zur Verfügung stand?
Was man da, gut, was man da jetzt halt irgendwie im Mittelalter, bin ich jetzt auch kein Experte drin, was man da im Mittelalter an Werkzeugen hatte. Aber mit den Werkzeugen, die man zu dieser Zeit zur Verfügung hat, hatte man oder hat man es auf jeden Fall nicht geschafft, die durchzutrennen oder
Okay.
die quasi abzutragen, ja.
Ja.
Also man sieht da bei dem größten Sandsteinblock sieht man quasi sehr, sehr gut. Da kann man auch ungefähr die Tiefe erahnen. Die sind da vielleicht 1, 2, 3 Zentimeter reingekommen in diesen Stein und dann haben sie es quasi aufgegeben. Also das hat den, um das jetzt mal so ganz salopp zu sagen, noch nicht mehr die Bohne interessiert.
Aber wir reden doch von Sandsteinblöcken. Also wenn ich, also
Ja.
ich habe ja schon mal Sandstein, ich arbeite auf dem Bau, ich habe ja Sandstein schon ab und
Ja.
zu mal in der Hand gehabt. Also so
Ja.
ein Sandstein, lehne mich jetzt aus dem Fenster und sag mal, so ein
Ja.
Sandstein so mit primitiven, Anführungszeichen, Werkzeugen zu bearbeiten, halte ich
Ja.
nicht für sehr schwer.
Okay.
Gut, natürlich, wenn wir von 10 bis 14 Metern reden und einen Durchmesser von 2 Meter plus, also von Kantenlänge von 2 Meter plus,
Ja.
wahrscheinlich schon dann. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, was damals benutzt wurde, ne?
Ja.
Was damals zur Verfügung stand, ob die dann, ja, wahrscheinlich gab es keine 3 Meter langen Steinsägen, die gab es wahrscheinlich nicht,
Wahrscheinlich
ne?
nicht.
Also ich will nur damit sagen, dass ich das nicht für unmöglich halte, dass die damals diese Steine hätten zerschneiden können, das glaube ich nicht, ne? Also, weil es sind Sandsteine. Aber der Transport, ich stelle mir den Transport wirklich ja sehr schwer vor. Und
Ja, es ist natürlich,
das
also.
Herausarbeiten aus dem Boden, aus dem Erdreich, stelle ich mir am
Ja.
allerschwersten vor, glaube ich. Ja.
Also der Abbau ist tatsächlich erfolgt. Das kann man, also das ist doch heute, glaube ich, für uns oder für mich, der jetzt schon einige Nachforschungen gemacht hat, ist es durchaus logisch, dass man da, der Steinbruch ist ungefähr 4, 5, vielleicht höchstens 10 Meter entfernt von der Stelle, wo man die Steine abgeladen hat oder liegen gelassen hat. Das heißt, da kann man schon davon ausgehen, dass sie es da abgebaut haben. Die erste Frage ist halt natürlich erstens mal, wie haben sie es abgetragen? Die zweite Frage ist natürlich, wieso haben sie dann den Stein 4, 5, 6, 7 Meter geschleift, haben ihn dann da liegen lassen?
Ja.
Beziehungsweise gibt es jetzt nach der letzten Exkursion, wo wir da waren, konnte man sagen, dass das quasi der Bearbeitungsplatz oder dass wir heute davon ausgehen, dass es der Bearbeitungsplatz war von diesen Steinen. Das heißt, die sind da in Form gebracht worden oder bearbeitet worden. Das ist zumindest interpretieren wir es so und sind dann da nicht irgendwie fertiggestellt worden und sind dann da liegen gelassen worden.
Also es gibt also für meine Theorie keinerlei Hinweise, dass die irgendwie für eine Burg oder für eine Festung oder so benutzt wurden. Dafür gibt es keine Hinweise.
Nee, also
Also.
jetzt zumindest die wir so erfassen können, auch bei der Burg, die da einen Kilometer ungefähr entfernt ist, auch da hat man keinen Sandstein verwendet, da hat man
Das.
anderes Material
Genau,
verwendet.
das wollte ich jetzt eben. Das wollte ich.
Das,
Hättest ja
ja.
meine Theorie von Anfang an entkräften können, damit.
Nee, aber das, ja, ich, nein, ich bin ja, das ist ja, es ist ja okay, ich finde es ja gut, dass du
Ja.
auch, ich meine, du bist da ja auch irgendwo ein bisschen mehr Experte wie ich. Du hast einfach mit solchen Materialien, glaube ich, auch einfach mehr Kontakt wie ich. Und deswegen fand ich es ja auch ganz gut, dass du da einfach irgendwie sagst, und es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt irgendwie jemanden entkräften will oder so, sondern einfach, ich höre mir das ja an, was du sagst und finde, das war ja auch keine.
Es geht ja um den Austausch. Der eine
Ja,
hat die Idee, der
richtig,
andere die Idee.
genau.
Und ich sage ja nur, dass ich es mir gut vorstellen kann, dass man mit primitiven Werkzeugen einen Sandstein eigentlich gut bearbeiten kann. Das be erklärt ja noch lange nicht, wofür diese Sandsteinblöcke mit 10 bis 14 Metern und 2 auf 2 Metern Kantenlänge da rumliegen. Das weiß ja
Ja.
dann offensichtlich keiner. Das finde ich trotzdem sehr spannend.
Genau, und
Ne?
jetzt wird es halt tatsächlich noch skurriler. Man hat ja, wenn man sich das jetzt im Kopf behält und sagt, okay, im Mittelalter sind die irgendwie gebrochen worden oder abgebaut worden oder was auch immer. Jetzt hat man natürlich,
Entschuldige
und das,
kurz, das
ja.
weiß man, also man weiß also sicher, dass es im Mittelalter passiert ist.
Ja, pass auf, also das kommt jetzt. Davon geht man halt eben aus, dass das eben im Mittelalter passiert ist. Und jetzt ist es eben so, dass man auf einem dieser Steine hat man quasi Petroglyphen gefunden, also quasi Steinbilder, also Bilder, die man da in den Sandstein reingeklopft hat.
Petroglyphen. Kannst du
Petroglyphen
es
ist da
genau
der
erklären, was
wissenschaftliche.
Petroglyphen sind?
Ja, Petroglyphen sind ganz einfach Steinbilder. Bilder, die man oder Ja, einfach Zeichen, die man in Stein geklopft
Also
hat. Das
irgendwas
ist einfach
Spezielles
so
oder
geblieben.
egal von was, irgendwelche.
Ne, oftmals sind es ja Figuren oder Tiere oder
Okay.
Zeichen, sowas. Das nennt man ja Petroglyphen.
Okay.
Und da hat man, jetzt muss man allerdings erstmal dazu sagen, dass es gibt einen Stein, der extremst also ich möchte schon fast sagen, übersät ist mit Petroglyphen. Also da hat wirklich jeder sich verewigt, auch aus neuer Zeit. Das weiß man. Also da hat dann irgendwie der Max Mustermann, sage ich jetzt mal, 1997, der hat da halt eben auch so
Einen
sein Ding reinge.
Pimmel reingekratzt.
Ja, so ähnlich, ja. Und genau, so hat man quasi auf diesem Stein unzählige Petroglyphen gefunden. Aber
Okay.
man hat auch Petroglyphen gefunden, die man halt eben ganz klar in die Jungsteinzeit datieren konnte.
Jungsteinzeit nochmal, hast du es vorhin
Ja,
gesagt? Ich habe es
genau.
vergessen. Wo liegen wir da zeitlich?
Genau, also jetzt pass auf, man hat bei den letzten Untersuchungen, wo ich mit den Kollegen vor Ort war, hat mich eine junge Dame darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, hier Ralf, hör mal, oder beziehungsweise schau mal, Ralf, der Schwanz von dem Hund, also das ist quasi eine Petroglyphe, da ist ein Hund abgezeichnet oder ein Wolf oder
Ja.
irgendwie sowas da in dieser Richtung. Und sie sagte dann zu mir, hier, schau doch mal, der Schwanz von dem Hund, der ist gekringelt. Das heißt, das weist ja darauf hin, dass eine Domestizierung stattgefunden hat.
Ja, definitiv, definitiv, ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, hör mal, das ist ja sensationell, das Detail ist mir ja gar nicht aufgefallen. Dann habe ich natürlich recherchiert und habe geguckt, seit wann sind denn eigentlich Hunde domestiziert gewesen? Und das lässt auf einen Zeitraum von mindestens oder mal vorneweg 8000 Jahren schließen. Also das heißt, wenn denn da jetzt irgendwie, oder beziehungsweise muss es ja irgendwie zu einer Zeit stattgefunden haben, wo Hunde schon domestiziert gewesen sind, also das heißt mindestens von vor 8000 Jahren. Also
Ist
das heißt,
das
dass
schon so
man
lange
heute
her,
die.
ja? Ist so lange? Sind Hunde domestiziert, ja? Das ist ja krass.
Ja, das ist jetzt so das, was man so, ja, wissenschaftlich jetzt so annimmt, aktuell
Ja,
8000 Jahre.
spannend, ja. Cool.
Und das würde ja quasi heißen, dass diese Petroglyphe zeigt ja oder ist ja wesentlich älter wie Mittelalter. Ja? Also sie zeigt ja klar, dass da jetzt
Wie
irgendwie schon
groß
in
ist die
letzter Zeit.
Zeitspanne zwischen diesen zwei Zeitaltern?
Naja gut, das Mittelalter, so 12. bis 13. Jahrhundert und 8000 vor Christus, hast du schon ein paar Tage, nicht?
Oh ja.
Dass du da ungefähr sagst, da ist irgendwie, sind schon ein paar Jahrtausende dazwischen.
Also das heißt, auf den Punkt gebracht, diese Steine könnten schon viel länger liegen, als man
Müssen
vielleicht
sie.
müssen viel länger
Allein,
liegen.
müssen. Alleine schon die Tatsache, dass sie ja zu 50% noch im Erdreich liegen, lässt ja darauf schließen, das Erdreich entsteht ja jetzt nicht einfach mal so in 2, 3 Wochen, sondern das heißt, die Steine müssen ja ursprünglich mal irgendwie tiefer gelegen haben und dann muss es ja durch irgendwie Verwehung oder durch was auch immer, Aufschüttung oder
Ja.
dass sie ja irgendwie einfach verdeckt sind mittlerweile, ja.
Dann ist es ja umso spannender, darüber zu sinnieren, wofür diese Steine gebraucht wurden. Mit 10 bis 14 Meter Länge, 2 auf 2 Meter
Ja.
Kantenlänge in dieser Zeit,
Ja.
in dieser frühen Zeit. Wofür hat man dann solche riesigen Steinblöcke gebraucht? Was war der Sinn und der Zweck? Das ist wirklich sehr spannend, ja.
Wir führen aktuell 3D-Scans durch. Also das heißt, es wird in nächster Zeit wird es davon ein 3D-Modell geben von diesem langen Stein, also von diesem längsten Stein. Und dadurch kann man halt eben auch das Maximalgewicht von diesem Stein irgendwie erfassen. Wir haben jetzt allerdings erste Schätzungen angestellt. Der sagt, oder diese ersten Schätzungen haben uns darauf gebracht, dass wir aktuell von einem Gewicht von diesem langen Stein von 120 Tonnen ausgehen.
Oha. Ich frage mich, ob man jemals das Rätsel solcher Steine lösen wird.
Also es sind natürlich stumme Zeugen, ja. Man
Ganz
hat
genau.
natürlich solche, in dem Fall stumme oder schweigende Giganten, die da irgendwie im Wald liegen. Ja, das ist ja eben auch nochmal so eine Sache, dass du ja da keine Plan- oder eben eine Fläche hast, sondern du hast ja eben Wald. Das heißt, du hast da eine bestimmte Vegetation und die hattest du bestimmt auch schon vor 8000 Jahren da
Ja.
irgendwie, was natürlich so ein Ziehen von solchen Steinen irgendwie auch nochmal erschwert. Und da muss ich auch nochmal ganz kurz einhaken bei diesen zwei verschwundenen Steinen angeblich,
Ja.
die ja weggezogen worden sind oder wie auch immer wegtransportiert worden sind. Es gibt keinerlei Schleifspuren. Also man erkennt klar die Lage, wo sie gelegen haben, das erkennt man, die Abdrücke, die sind klar zu erkennen, da kann man auch reinlaufen und so, das ist alles super, aber wie sie wegtransportiert worden sind, wenn sie jetzt denn eben mit dieser Schleifmethode wegtransportiert worden sind, das hätte ja irgendwie Schleifspuren oder irgendwas hinterlassen
Das
müssen.
ist interessant.
Findet man aber gar nicht.
Höre ich da
Also,
Aliens?
ja,
Wer
weiß ich jetzt
weiß?
auch nicht. Also, keine Ahnung, aber das ist natürlich eine Frage, die sich einem stellt. Ja, also wenn man sie ja eben ja weggeschleift hat oder wegtransportiert hat, das muss ja irgendwelche Spuren hinterlassen. Also solche Kolosse bewegst du ja nicht, ohne dass das jetzt irgendwie keine Spuren hinterlässt. Schon gar nicht
Selbst wenn
in
du ihn
irgendeinem Boden.
auf, selbst wenn du so einen Koloss auf Baumstämme legst und ihn ziehst, so wie es vermutet wurde, dass die Pyramiden, die Steine für die Pyramiden gezogen
Ja,
wurden,
ja.
dann hast du Erdverdichtung und
Ja.
Spuren, ne, denke ich mal. Also die
Ja,
da
du kannst
bei
sie
dem
nicht
Gewicht
bewegen,
hast du
ohne dass sie
Spuren, die
Spuren
dauerhaft auf
hinterlassen.
jeden Fall sind, ne?
Ja,
Das
ja.
will ich damit sagen. Und das ist sehr spannend, das ist wirklich sehr spannend, ja.
Ja, wir haben jetzt Messungen auch durchgeführt, eben bei diesen letzten Untersuchungen. Da war eben auch der Werner Betz mit dabei. Den hast du ja, glaube ich, auch schon mal in einem ein oder zwei Podcasts gehabt.
Selbstverständlich. Grüße gehen raus an Werner Beetz.
Ja, hallo Werner. Ja, sehr gut. Das ist eben, der hat eben halt auch Messungen gemacht auf irgendwelche elektromagnetischen oder elektrischen, generell elektrischen Auffälligkeiten. Und da war halt eben das Auffällige jetzt im Nachhinein, dass es keine Auffälligkeit gibt.
Ja.
Und da ist es aber eben so, dass er sagt, ich hatte heute Mittag erst kurz mit ihm telefoniert, dass er eben sagt, dass es generell in so einem, da ist ja halt eben auch ein Berg mit dabei, dass eigentlich so dieses Summen oder natürliche Summen, so wie ich es jetzt verstanden habe, von diesen Bergen immer irgendwie wahrnehmbar ist. Also das heißt, Berge oder generell Gesteine geben ja schon irgendwelche bestimmte Schwingungen. Ich bin jetzt auch kein Experte dazu, aber es gibt mir so
Ja.
Schwingungen ab, die eben quasi messbar wären. Und das Auffällige eben bei diesem Gebiet von den langen Steinen ist halt eben, dass es, ich nenne es jetzt mal ganz überspitzt, quasi wie ein schwarzes Loch ist. Also da gibt es gar keine Ausschläge in dieser Hinsicht. Da gibt es demnächst auf jeden Fall Untersuchungen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Wir gucken, was es da damit auf sich hat. Ich habe jetzt schon ein bisschen da auch in Oberstoppel mal so ein bisschen mit der Bevölkerung versucht, Kontakt aufzunehmen. Also es gibt da tatsächlich die wüstesten, ja, Spekulationen darüber. Gibt es zum Beispiel auch eine Überlieferung, dass es quasi heißt, dass da irgendwie mal einer dran war, diese Steine abzubauen und er wäre dann irgendwie vom Blitz getroffen worden oder
Ja.
dass es da wohl irgendwie auch so ein bisschen Lichter mal gesehen worden sind, von denen die man sich nicht erklären kann. Bis zu,
Reden wir von was reden wir da, wenn wir von Lichtern reden, die man sich nicht erklären kann?
nee, einfach nur, dass man da wohl irgendwelche Lichtphänomene gesehen hat.
UFOs?
Das kann ich nicht interpretieren. Also mir ist einfach nur gesagt worden, dass da irgendwie Lichter gesehen worden sind, in welcher Art das ist oder ob das mit einem UFO oder mit UFOs in Verbindung steht, weiß ich nicht. Da gibt es dann zum Beispiel auch noch eine Legende, die wie sagt, dass quasi der Riese Milz diese Steine geworfen hätte auf Bonifatius oder beziehungsweise auf den ersten Mönch, der da versucht hätte, die Leute zu christianisieren oder der ihn versucht hätte zu christianisieren.
Okay.
Da kommt man schon, allerdings, wenn man die sieht, diese Steine, kommt man schon irgendwie manchmal auf den Trichter und denkt sich, boah, also es müssen schon irgendwie ganz schöne, kräftige Kerle gewesen sein, die die Steine so irgendwie gezogen oder bearbeitet worden haben.
Ja.
Natürlich, ich weiß ja auch, dass Menschen solche Leistungen schon irgendwie auch verbracht haben. Die Vorzeit ist ja voll von solchen
Ganz genau.
riesigen Steinen, aber es ist natürlich immer die Frage, erstens, wieso haben sie es gemacht und zweitens, wie haben sie es denn halt eben mit den Werkzeugen gemacht oder beziehungsweise was für Techniken hatten sie denn da irgendwie am Start, wo man ja letztendlich auch nachweisen kann, dass die Technik, die ja im Mittelalter vorhanden war, halt eben klagvoll gescheitert ist an solchen Steinen. Also da muss
Ja.
ja irgendwie einfach was dran sein, dass man sagt, boah, die mussten ja irgendwie früher dann doch eine ganz andere Technik am Start gehabt haben, wie es irgendwie im Mittelalter war. Sonst hätte man ja relativ locker, flockig diese Steine irgendwie abschlagen können oder abbauen können und wäre eben nicht klagvoll irgendwie an so einem Stein gescheitert.
Ja, das stimmt. Also es ist alles wirklich wahnsinnig spannend, finde ich. Also für mich ist das wirklich sehr spannend und ich bin gespannt, ob und was da auf jeden Fall noch rauskommt.
Also ich halte
Und
dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Was mir eben persönlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen wäre, ist eben, dass ja einfach irgendwie Menschen oder junge Menschen oder auch ältere Menschen sich da einfach irgendwie wieder ein bisschen begeistern können dafür, für unsere Vorgeschichte, für unsere Frühzeit,
Ja.
die ja einfach auch vor unserer Haustür irgendwie stattgefunden hat und halt auch da ihre Reste irgendwo oder Überreste quasi irgendwo dagelassen hat, ja. Und es gilt eben genau solche Rätsel oder solche Sachen einfach irgendwie zu erforschen und da einfach irgendwie dran zu bleiben und dafür einfach auch so ein bisschen mehr das Interesse zu wecken.
Und wenn jetzt jemand auf dem Laufenden bleiben will über deine Arbeit, wie können die Leute das machen? Wo können sie dich finden?
Ja, es gibt tatsächlich nicht so super viel Plattformen, die ich jetzt aktuell bediene. Was eine Plattform ist, ist eben Facebook. Da bin ich mit meiner Seite sehr vertreten, die Ralf R. heißt. Da kann
Ja,
man
Ralf R. Punkt.
Ralf R. Punkt, ja, genau, da kann man quasi mal gucken. Da präsentiere ich so einfach immer so ein bisschen meine Arbeit, was ich tue. Und hatte jetzt vor kurzem auch einjähriges Jubiläum. Das habe ich jetzt die letzte Woche gefeiert. Genau, da gibt es quasi immer so ein bisschen Input, was ich gerade so tue und was ich gerade so mache.
Das ist sehr gut. Und du, wie vorhin schon erwähnt, du schreibst an einem Buch aktuell. Gibt es denn
Genau.
schon so ein ungefähres einen Zeitpunkt, wo du sagen kannst, da kommt es raus?
Ja, also ich möchte auf jeden Fall Ende diesen Jahres damit fertig sein.
Mhm.
Zumindest mit dem Manuskript, dann geht das Ganze ja irgendwie auch nochmal an den Verlag. Und dann muss man halt eben irgendwie gucken, wie lange das Ganze noch so dauert. Aber ich denke mal, dass man nächstes Jahr da damit auf jeden Fall rechnen kann. Ich sitze jetzt aktuell noch an einer Reportage für ein Magazin. Da kann ich jetzt allerdings noch nicht so viel dazu sagen. Da wird es aber auch eben um solche Sachen eben in Deutschland gehen, dass man da einfach irgendwie so ein bisschen mal hinguckt und dass man da einfach so ein bisschen wieder ein Feeling dafür bekommt und auch einfach ein bisschen neugierig wieder wird.
Und in deinem Buch wird es genau um diese Sachen, die wir heute besprochen haben, gehen. Um diese und um
Genau, das ist
andere
ein
natürlich.
Kapitel davon. Da gibt es, dem Ganzen widme ich ein Kapitel. Das sind jetzt nur drei Sachen aus einem ganzen Fundus, den ich irgendwie habe. Das fand ich jetzt mal so als Einladung, denke ich, so als ersten Podcast ganz gut oder als ersten
Ja,
Themenabend so ein
aber wirklich
bisschen.
sehr spannend, ja.
Und da fand ich das eigentlich ganz passend. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Da gibt es natürlich auch ja, mythologische Sachen und Mythen und alte Überlieferungen, von denen man dann auch wirklich tatsächlich ein paar Sachen gefunden hat oder deren Ursprung ich quasi auf der Spur bin. Genau, da gibt es tatsächlich dann in dem Buch ein ganzes Kapitel drüber, über solche ja, spannenden Sachen einfach in unserer Heimat, in unserem Garten sozusagen, ja, wenn man das mal so ganz lapidar sagen will.
Und wir beide haben ja schon in privaten Telefongesprächen das ein oder andere sehr
Ja.
interessante Gespräch geführt über
Ja.
die Urzeit und
Genau.
über Dinos und über frühzeitliche Menschen. Und
Genau.
es war wirklich sehr spannend, und was wir da alles besprochen haben. Und ich glaube, da verspricht noch einiges Cooles auf uns zuzukommen.
Ja, das ist, ich denke, dass wir da bestimmt auch irgendwie nochmal vielleicht so ein bisschen, oder dass ich vielleicht auch nochmal wieder so einen Podcast mit dir gestalten darf.
Sehr gerne.
Dass man da einfach solche Themen vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen, vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen ins Mythologische gehen können, dass ich da einfach dir so ein, zwei Sachen mal präsentieren darf und deinen Zuhörern und
Gerne auch mehr als ein, zwei Sachen. Ich glaube, für die Leute ist es auch ganz spannend. Und ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Das war viel Info. Müssen wir alles
ja,
erstmal verarbeiten.
das stimmt.
Den langen Stein von Langenstein. Und
Genau.
die langen Steine von Oberstoppel und die Steinlinie von Moarsel fand ich sehr
Genau.
spannend. Ich sage auf jeden Fall tausend Dank an dich, Ralf.
Ich danke dir, Daniel. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass die Zuhörer da auch mindestens genauso viel Spaß haben, wie wir da dran haben. Und ja, vielleicht auch der eine oder andere vielleicht irgendwie noch einen Tipp hat, einen Hinweis hat, keine Ahnung, dass sich vielleicht auch irgendwie das Interesse geweckt worden ist. Dir, Daniel, auf jeden Fall super. Vielen, vielen lieben Dank für meinen ersten Podcast, den ich hier mit dir machen durfte. Ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für die tolle Chance. Danke. Und du machst das wirklich grandios, muss ich wirklich sagen.
Vielen Dank, sehr gerne.
Alles klar. Gut, danke, Daniel.